Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Manfred Hebenstreit ist seit Jahrzehnten einer der bekanntesten und bedeutendsten Künstler Österreichs. Ich habe heute das Vergnügen, bei ihm zu Hause im Hausruckviertel einen Podcast mit ihm zu machen. Ich freue mich schon sehr auf ein Gespräch mit dem Erfinder des Komettors und bin gespannt, ob wir erfahren werden, wohin seine nächste Reise gehen wird. Die längsten Aufenthalte hatte er bis dato in Indien. Aber wie hat ihn dieses Land geprägt? Woher kommt der berühmte Hebenstreitstrich? Was macht man bei Malblockaden? Freuen Sie sich mit mir auf eine wissenswerte halbe Stunde Oberösterreich ungefiltert mit Manfred Hebenstreit. Es freut mich, bei Ihnen zu sein, Herr Hebenstreit, und meine erste Frage ist wie bei jedem Podcast, gehen wir aufs typisch oberösterreichische und vor allem kommunikativere Du über?
Ja, das, Hannes, kann ich jetzt mich nur bestätigen, würde mich sehr freuen, wenn wir beim Du gleich beginnen.
Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Ja, ich bin ein sogenannter Innviertler. Meine Großmutter hat mir immer gesagt, Pur, eins musst du verstehen. Ja, das hat mich tatsächlich von klein auf derartig stark geprägt. Das irgendwie, sie hat gesagt, Wien ist weit weg. München ist schon näher, aber Bayer bist auch nicht. Du bist einfach ein Innviertler.
Manfred, deine Werke sind ja bekannt für intensive Farbgebung. Was bedeutet Farben oder was bedeuten Farben für dich persönlich und wie hat sich deine Beziehung zu den Farben im Laufe deiner Karriere entwickelt?
Also Farben ist ja natürlich auch unsere Umgebung. Wir leben ja ständig, wenn man es genau betrachtet, in einer Fülle von Farben. Gleichzeitig natürlich, was ich ja gerade in den letzten Jahren intensiv ja wieder versucht habe zu besuchen, die Wüstenlandschaften, aber auch gerade dort sind die Farben sowas von abstimmig genau koordiniert. Also die Farben beeinflussen mich in einer faszinierenden Art. Nämlich, wenn ich jetzt ein Bild male, geht es ja darum, zum Beispiel, wie ist die nächste Umgebung? Wer betrachtet das? Also man kann mit den Farben sehr wohl Stimmungen erzeugen, man kann sie natürlich düster machen, etc. Also Farben ist das für mich als Maler natürlich das Um und Auf.
Was war die farbenprächtigste Landschaft, Gegend, in der du kurzweilig gelebt hast oder auch längerfristig gelebt hast? Du bist ja wahnsinnig früh auf Reisen gewesen, hast dich aber auch an Orten niedergelassen für längere Zeit. Was war das Farbenprächtigste?
Ich habe mich sehr viel natürlich auch niedergelassen in verschiedensten Gebieten, ob es jetzt, sei es jetzt Australien oder Arizona. Vor allem natürlich faszinierend für mich war jetzt Schottland, wo man jetzt nicht die Farbe vorweg so extrem vermuten würde, aber das beeinflusst natürlich gerade dieses Windspiel, dieses ständige Sonnen durch diese Wolkenschimmer. Also da beginnt ja eigentlich ja die Farbigkeit. Es geht jetzt für mich ja nicht um die Farbigkeit. Also ich sage, ich habe jetzt ein kräftiges Mondfeld von mir und etc. Sondern es geht um diese Nuancen dazwischen. Aber Australien, da ich ja sehr lange Zeit im Regenwald gelebt habe, das war schon unwahrscheinlich prächtig. Also das, was da an Blüten und Feinheiten, ich rede jetzt wirklich nicht von der großen Fläche an Farbigkeit, sondern ich rede jetzt wirklich von den Abstufungen der Nuancen.
Du bist in Oberösterreich verwurzelt, du lebst in Oberösterreich. Inwiefern hat die Landschaft und die Kultur dieses Bundeslandes deine künstlerische Sprache geprägt?
Na, da muss man jetzt, da muss ich jetzt ein bisschen lachen. Ich wurde eben in Altheim geboren, in Braunau bin ich in die Schule gegangen, habe auch dort meinen ersten Beruf gelernt. Ich bin gelernter Feinmechaniker und habe aber schon von klein auf immer Gezeichnung gemalt und habe für die Nachbarn zum Beispiel Goa nackte Frauen nachgemalt. Also ich wurde wirklich gelobt und war super. Und ja, dann wurde ich 15 Jahre alt und dann hat's geheißen, ja, was machst du denn für jetzt? Und sage ich, ja, was heißt machen? Ja, natürlich malen. Dann wurde richtig gelacht von den Leuten, die mich zuerst sehr gelobt haben. Ich habe gesagt, ich bin Maler. Na, das Maler kann man nicht sein im Innviertel. Es gibt keine Maler im Innviertel, der davon leben kann. Naja, kurzum, ich habe dann den Feinmechaniker gemacht, habe Flughafenwagenbau gelernt bei der Firma Schenker und Florenz, Bezerba in Braunau und bin 1975 der zweite Jahrgang des Zivildiener in Garnekirchen und habe dann heimlich, ganz alleine, bin ich nach Wien gefahren und habe mich dann beworben, dass ich nach Australien auswandere, weil ich gedacht habe, na, wenn ich schon in Innviertel nicht der Maler werden kann, ja, dann sicherlich in Australien. War etwas naiv, aber bin dann Autostopp einen Tag nach Beendigung des Zivildienstes in Salzburg mit dem Daumen gestanden Richtung Australien mit dem sogenannten Facharbeiterbrief. Hab aber 1,5 Jahre gebraucht, bis ich in Australien angekommen bin.
Angekommen, um vor Ort zu sein, oder angekommen, um tatsächlich in Australien anzukommen?
Tatsächlich in Australien anzukommen und dort auch tatsächlich zu arbeiten. Ich habe auch dort tatsächlich dann sofort gearbeitet. Also ich hätte sofort auch australischer Staatsbürger werden können. Habe aber dort gemerkt, dass es eine raue, harte Gegend ist und ich wollte eigentlich ja Maler werden. So, jetzt habe ich dort in Australien gearbeitet, habe mir wieder ein Geld verdient und bin dann...
Hast du in Australien als Maler gearbeitet?
Nein, als Facharbeiter.
Als Facharbeiter.
Und bin dann zurückgeflogen nach Wien und habe mich dann dort beworben in der Akademie und auch in Linz. Und sollte das nicht klappen, na gut, dann wäre ich wieder zurückgeflogen. Also es wusste kurzum niemand von meinen Verwandten, also geschweige denn von meinen Eltern, mein Bruder oder irgendjemand aus Österreich, dass ich eigentlich in Wien, in Österreich gerade für 2 Monate mich bewerbe als Maler an den Kunsthochschulen. Ja, um das Ganze kurz zu machen, ich bin tatsächlich dann aufgenommen worden in Linz an der Kunstschule, Kunsthochschule ist es damals, jetzt heißt es ja Kunstuniversität. Ja.
Australien war die erste längere Reise. Welche Reisen sind danach gekommen?
Na, man muss jetzt noch einmal das wiederholen, ganz kurz. Ich habe 1,5 Jahre gebraucht von Salzburg bis Australien. Also ich war tatsächlich damals in Afghanistan, war sehr lange Zeit in Indien, ich war in Nepal, ich war in Pakistan, ich war in Jugoslawien, ich war lange Zeit in der Türkei, ich war ganz alleine lange Zeit, bevor ich in Australien angekommen bin, unterwegs. Und das war für mich eigentlich eine persönliche Reifeprozess. Ich war ja 19 Jahre alt.
Also mit 19 war der Aufbruch und mit ungefähr 21 warst du dann in Australien. Wie lange warst du in Australien?
Ganz kurz nur. Also Australien war für mich überhaupt nicht faszinierend. Ich wollte sofort wieder weg. Und ich habe dann zwar, nachdem ich sogar schon meine liebe Billa, mit der ich jetzt über 43 Jahre verheiratet bin, immer wieder runtergeflogen für 2-3 Wochen um dieses Visum. Weil ich könnte, wie gesagt, damals war das vertraglich so, dass ich australischer Staatsbürger werden könnte, sollte, aber es war nicht mein Land.
Mhm. Wenn du bei einer Arbeit sitzt, wie läuft der künstlerische Prozess ab?
Naja, es gibt natürlich jetzt mehrere Herangehensweisen. Also für mich persönlich sind natürlich die Skizzen, das ist das Um und Auf. Also zum Beispiel so wie mein letztes großes Projekt jetzt an Namibia, wo ich jetzt ja mit befreundeten Piloten von oben eben die Welt betrachtet habe, geht alles zuerst nur über die Skizze. Die Skizze sagt mir voraus, wie groß kann ich die nächsten Projekte angehen. Also die Skizze ist so wie vielleicht für einen Schriftsteller Notationen. Die Skizze ist das vom Hirn zum Zeigefinger, also zu den Fingern, das Schnellste und das Direkte. Das ist unverfälscht, das ist das Direkteste. Ohne Skizze kann ich keine größere Leinwand malen. Die Skizze ist das absolute, echteste, direkteste.
Aber bevor es zur Skizze kommt, wird ein Foto gemacht?
Nein. Das Foto hat sich eigentlich nur hereingearbeitet durch diese Projekte, dass ich sehr viele Jahre jetzt unter Wasser war. Und unter Wasser kann ich keine Skizzen machen. So habe ich begonnen, eben zu fotografieren. Und zum Beispiel der Unterschied zu Schottland oder eben lange Zeit jetzt in Kalifornien oder Nevada, wie auch immer, wo ich jetzt viele Monate verbracht habe, mache ich nur Skizzen ohne Foto. Da sitze ich tatsächlich wirklich vor dem Baum oder vor der Landschaft. Aber im Flugzeug bin ich auch wieder drauf gekommen, dass meine Skizze derartig holprig war oder zu schnell wir eben vorbeigeschwungen geflogen sind, hat sich eben das Foto herein Aber das Foto ist dann, wird sofort geistig schnellst verarbeitet. Und ich will auch das Foto wieder vergessen. Das Foto ist für mich nicht relevant, sage ich vorsichtig.
Also beginnen tust du mit einer Skizze, mit einer Skizze oder mit mehreren Skizzen?
Viele Skizzen, hunderte. Also zum Beispiel, ich könnte dir jetzt hier viele verschiedenste Bücher zeigen. Ich war lange Zeit zum Beispiel in der Bretagne, habe mir dort ein Fischerhaus gemietet mit einem Panzerglas, damit ich wirklich nur diesen Sturm und die Welle. Also das ist für mich das Faszinierende. Und da gibt es, das sieht wahrscheinlich fast niemand, weil ich könnte es dir zeigen, aber es sind hunderte von Skizzen. Und aus dem heraus wird dann für mich persönlich entschieden, wie es dann weitergeht.
Und bis es dann vollendet ist und ein echter, richtiger Hebenstreit wird, was fehlt dann noch?
Wie ist es jetzt gemeint, was da fällt?
Von der Skizze dann zum Bild?
Ja, von der Skizze zum Bild ist es natürlich insofern ja spannend, weil ja die Skizze ist ja klein. Und die Skizze ist ja eben, das Bild soll ja dann wirklich natürlich die Farben, eine ganz andere Größe kriegen, eine ganz andere Transformation an Informationen. Und das ist dann wieder das Spannende. Die Skizze ist nur der Auslöser. Die Skizze ist nur, ich habe jetzt eine neue Form gefunden oder das, was ich hinschaue, verstanden. Und dann wird sozusagen wirklich es richtig spannend, wie ich das dann, bleiben wir jetzt zum Beispiel bei einer Größe von 190, wie kann ich von der Skizze wieder mich auflösen und wirklich in den Bildträger gehen. Das Bild alleine soll ja dann 190 für sich völlig alleine stehen. Die Skizze lebt mit hunderten anderen Skizzen.
Okay. Viele deiner Arbeiten bewegen sich zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. Was reizt dich an diesem Spannungsfeld?
Naja, es ist ja schon vorweg jetzt schon angenommen, mich interessiert das Foto wenig. Das ist ja eigentlich nur eine Momentaufnahme des Angeblichen, so schaut die Realität aus. Abstraktion ist für mich ja nur eines, ich abstrahiere. Wenn ich zum Beispiel jetzt, bleiben wir jetzt wieder, das ist, was für mich eines der schönsten Faszinationen war, wenn ich eben fliegen kann und schaue auf diese wunderschöne, riesige Wüstenlandschaft runter, die sich über Millionen von Jahren selbst gestaltet hat. Also die Natur ist eigentlich das schönste, perfekteste Beispiel. Und es ist abstrakt. Es ist, wenn man es genau betrachtet, alles zuerst einmal völlig abstrakt. Und dann kann man wieder näher schauen, picke ich mir dann einen gewissen realen Aspekt heraus und dann kann ich natürlich als Künstler mir entscheiden, das mache ich ein bisschen mehr realer für den Betrachter oder ich bleibe ganz abstrakt, etc. Das ist die Faszination für mich. Harmonie, Farbe, Liebe, etc.
Du hast jetzt schon ein langes Schaffen hinter dir und noch ein langes Schaffen vor dir, aber gibt's ein Werk, das in diesem Schaffenszeitraum eine besondere Bedeutung für dich gehabt hat?
Das ist jetzt so spontan, dass ich da jetzt... Ja, natürlich, der Kometa war schon eine große Herausforderung. Mit meiner lieben Frau zusammen, dieses gigantische, mit diesen NASA-Bildern und gleichzeitig diese Forschen mit eben Glasbildern, Unterwasserbildern. Also das war schon eine große, spannende Herausforderung.
Viele, man wird es nicht glauben, aber viele, vor allem jüngere Zuhörer, wissen vielleicht nicht, was der Komet genau ist. Kannst du uns vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen?
Ja, ich werde mich ganz kurz bemühen. Der Kometa, anlässlich der Landesausstellung 2010 in Christkirchen und in Beuerbach, wurde ich gefragt, ob ich eine größere Idee hätte. Georg von Beuerbach, der 1230, wenn ich richtig liege, mich das nichts, bitte, hoffentlich liege ich da jetzt nicht ganz falsch von der Zahl her, war der berühmte Astronom, der auch in Padua unterrichtet hat und der sich eben mit Kometen beschäftigt. Und daraufhin hatten wir die Idee, wir machen für Beuerbach eben den Kometor, weil eben Georg von Beuerbach hier zum Beispiel die Missweisung der Kompassnadel berechnet hat. Der erste, der wirklich hat sich eigentlich sogar die ganzen Raketenforschung beruht, teilweise auf diesen Berechnungen. Und in diesem Kometor, diese Dodekaeder, was ja von Platon ist, also diese geniale Form, die natürlich auch unwahrscheinliche Faszinationen beinhaltet, haben wir alles ja verspiegelt. Also das heißt, sozusagen in Videoprojektionen aus kleinen Glasbildern heraus, wo ich eben mit NASA-Bildern ins Weltall geflogen bin und das künstlerisch übersetzt habe. Und man steht in einem sogenannten Sternendom, der 9 Meter hoch ist und verspiegelt ist. Und man steht als Betrachter in diesem Universum. Das ist der Kometor.
Mhm. Den kann man noch besuchen.
Den kann man noch besuchen, aber man braucht sich nur auf der Gemeinde Beuerbach anmelden. Ab 5 Personen wird er sofort geöffnet und man kann ihn nach wie vor, ich bin sehr glücklich, die Spiegel sind alle in Ordnung, die Filme sind in Ordnung, weil wir rennen jetzt immerhin schon von 2010. Natürlich, ich persönlich könnte jetzt schon wieder einige neue Filme machen, weil jetzt die Technik sich natürlich in dieser Zwischenzeit, in diesen 15 Jahren gewaltig sich verändert hat. Man könnte jetzt holographisch arbeiten, etc., etc. Aber nach wie vor sind alle Leute, was ich so höre, nach wie vor sehr angetan.
Mhm. Über diese vielen Jahrzehnte, wie hat sich dein künstlerischer Ausdruck verändert? Unter welche Phase würdest du in diesen Werken identifizieren?
Also, was ich schon sehr merke, da ich natürlich auch sehr viele, aufgrund meiner vielen Reisen, ich bin jetzt sicherlich nicht mehr so, sage ich mal, der schnelle, spontane, wie ich vielleicht jetzt mit 22, 24 Jahre gewesen bin. Da bin ich ja sehr bekannt für den berühmten starken Strich, unverkennbarer Helmstreifstrich, hat's geheißen. Meine jetzige Intention ist wirklich das Licht. Lange hineinarbeiten, das verändert sich gerade sehr stark in meinen Arbeiten. Also ich brauche lieber ein paar Bilder weniger malen und dafür wirklich richtig hineinatmen, hineinschauen. Das ist momentan meine Intuition.
Wir sitzen hier mitten in der Natur. Wunderschön. Welche Rolle spielt die Natur in deiner Kunst? Und hat sich die Beziehung zur Natur im Laufe der Zeit gewandelt?
Also die Natur ist für mich, ich bin sehr froh, dass wir diesen Platz hier gefunden oder bekommen haben, muss man fast bescheiden sagen. Und wir leben das hier als Familie jetzt immer mehr. Und die Natur, für mich persönlich, ist das Um und Auf. Also ich war sehr viel in Städten, ich habe auch in Chicago gelebt, über 10 Jahre in München gelebt, Berlin, Köln etc. Aber für mich ist die Natur absolut jetzt mein Ziel. Dort möchte ich weiterarbeiten. Und die Pflanzen, alles, was ich in der Natur erlebe, auch die Büste, ist für mich das Um und Auf. Die Natur ist, meine nächste Reise im Oktober geht nur in die Natur und auf das freue ich mich schon.
Bin neugierig, wohin geht die nächste Reise?
Meine nächste Reise im Oktober geht von Wien nach Zürich, von Zürich dann direkt nach Johannesburg und dort wird dann mit meinen Freunden wieder eine kleine Cessna gemietet und wir fliegen dann 7000 Kilometer, 5 Länder durch Afrika. Und wir landen natürlich jeden Tag irgendwo. Die haben das alles vorbereitet. Aber ich sehe von oben, diesmal zum Unterschied zu Namibia, Dschungel, tiefstes. Ich werde sehr viel Wasser wieder haben. Wir werden einmal an verschiedensten Größen Seen sein. Und auf das freue ich mich sehr. Und das ist alles Natur pur. Wir nachten in Zelten. Also ich werde auch wirklich, ich hoffe nicht, dass ich sie küssen muss, aber wir werden auf die Löwen schreien hören und so weiter. Wir werden ganz nahe sein.
Wow. Hört sich wahnsinnig spannend an. Du hast international ausgestellt. Wie unterscheidet sich die Rezeption deiner Werke im Ausland von denen oder von jener in Österreich?
Ja, mir fehlen natürlich viele Leute. Also ich war ja in den 80er Jahren, am Anfang der 90er Jahre wirklich bei ganz großen Top-Galeristen in Berlin, in Düsseldorf, Frankfurt, Luxemburg. Leider sind manche jetzt verstorben, manche sind jetzt eben gut ableben noch, aber leider haben doch die Kinder das nicht so weitergeführt. Ich bin in sehr großen Sammlungen von Deutsche Bank über Eon-Sammlungen. Also ich hänge wirklich neben allen großen Namen. Sicherlich einer meiner größten Sammler ist der Herr Würth, die Sammlung Würth, über 30 Arbeiten von mir. Also das ist natürlich schon toll. Und ich bin in allen, in diesen Büchern abgebildet mit mehreren Bildern in der Sammlung wird, also zum Beispiel vor kurzem war gerade eine große Ausstellung, 200 Meisterwerke im Leopold-Museum und wenn man dann neben einen Edvard Munch oder Picasso oder Gerhard Richter hängt, ja, es ist schon, macht schon Freude.
Wenn wir gerade diese Namen der Künstlerinnen gehört haben, gibt es irgendeinen Künstler oder Künstlerin, die dich besonders inspiriert haben?
Ja, für mich ist nach wie vor, das kann ich ganz einfach Jan Vermeer ist für mich einfach das Um und Auf. Jan Vermeer ist für mich ein Maler, der die Personen dargestellt hat, gleichzeitig die Geometrie, diese Meditation. Also unvorstellbar. Also für mich ist Jan Vermeer eigentlich einer, wo ich wirklich immer wieder hinschaue.
Über gewisse Dinge redet man nicht so gerne. Ich schon. Wie gehst du mit Blockaden um? Wenn man einfach da sitzt und es fällt einem nichts mehr ein, gibt es da Rituale, Methoden, um Blockaden zu überwinden oder?
Ja, die Ängste und die Blockaden, natürlich, es ist nicht zu unterschätzen. Es ist eigentlich jeden Tag steht man vor dem Weiß. Man steht tatsächlich vor einer weißen leeren Leinwand. Das ist so. Es beginnt immer wieder von neuem. Und es beginnt eigentlich dann mit der Skizze. Und wenn eben, ich kann eigentlich nur Dankeschön sagen an meine liebe Frau, dass sie spürt das. Es wird Zeit, dass er geht. Und gehen heißt, ich muss woanders hingehen. Und in diesem Augenblick, wo ich mich, wo anderen, ob ich jetzt in eine Stadt gehe, es ist sicherlich ein Unterschied, ob ich zum Beispiel, sage ich, in Kapstadt eine Skizze machen würde, weil ich habe keine guten Erinnerungen, entstehen die Skizzen sicherlich anders, als wenn ich vielleicht in einer schönen Landschaft etc. sitze. Also, ich brauche tatsächlich diesen sogenannten Farbwechsel oder diesen Koloritwechsel. Also das ist die Motivation. Natur, Städte. Es ist sicher ein Unterschied, ob ich zum Beispiel, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht, aber wenn ich nach Shanghai gehen würde und würde in einem 5-Quadratmeter-Zimmer, Hotelzimmer sitzen, wäre auch nicht uninteressant, was für Skizzen entstehen würden.
Ist das die Inspiration gewesen für die nächste Reise?
Nein, ich stelle mir nur vor, wenn es mir, ich war jetzt 15 Jahre in Indien und habe dort gewohnt in einem wirklich einfachsten Tempel, also wirklich nur ein Eisenbett, wo mir der Rücken wehgetan hat und konnte gerade, dass ich vom Bett aufstehen konnte, weil schon die Wand schon vor mir war, und ich habe das genossen. Es war für mich einfach wirklich, und ich habe nach meinem Gefühl sensationelle Eingebungen und Skizzen gehabt. Das ist, glaube ich, genau das, was du mich jetzt gefragt hast, Hannes.
Wie stellt man das vor, wenn man jetzt auf engem Raum lebt, wochenlang, wie viele Skizzen entstehen da und wie kommen die nach Österreich? Werden die im Koffer mitgenommen oder schickst du die extra und wie transportierst du das Papier und die Farben mit in das Land, wo du hinreist? Oder kaufst du direkt vor Ort, um möglichst authentisch vor Ort mit den Gegebenheiten umzugehen und zu teilen?
Da gibt es verschiedene Ansätze. Also zum Beispiel in Andalusien fahre ich natürlich, das ist möglich, ich habe einen Voyager, dann kann ich das richtig, die Formate sozusagen richtig schön stapeln, die Farben alles mitnehmen. Dann fahre ich nach Andalusien, bleibt dort, in dem Fall war ich 6-7 Monate in Andalusien, vorher bin ich hingeflogen, habe mir das Haus ausgesucht, habe gesagt, wow, das ist es, war ein toller Aufenthalt, bin dann sogar noch einmal wieder nach Andalusien, weil es so toll war. Kalifornien habe ich ein Jahr gelebt, da habe ich dann die ganzen riesigen Leinwände dann mit dem Kanalrohr, habe ich mir dann im Supermarkt zuschneiden lassen, die ganzen Leinwände dort hineingerollt, die Farben sind natürlich drüben geblieben. Aber die Leinwände, das sind große Leinwände, 170 mal 130, glaube ich, an die 60 Stück, darf man, das war der Clou, nicht signieren. Weil, wenn's, das sage ich jetzt ganz offiziell, weil ich kann ja weiterarbeiten. Es ist keine Kunst. Es ist einfach, Krixi-Kraxi, abstrakt. Würde ich aber meinen Namen draufschreiben, ja, dann wird's ein Problem.
Problem für?
Ja, für die Steuer, für den Staat. Dann ist es,
Verkehr. Okay. Deine Werke hängen in den bedeutendsten Sammlungen, werden von den bedeutendsten Kunstsammlern gesammelt eben. Hat das persönlich für dich eine Bedeutung?
Naja, also das wäre jetzt natürlich schon etwas vermessen, wenn ich hoffe, dass ich noch in größere Sammlungen reingehe. Natürlich ist das Ego, es spielt einfach mit. Es ist einfach, wie schon erwähnt, es ist super, wenn ich ins Leopold Museum, also wie zuletzt hingehe und sage, ich hänge neben diesem Edvard Munch und Picasso etc. Das ist schon schön, wenn man in der Geschichte schon, zu Lebzeiten schon sieht. Und was das Allerschönste ist, dass es dann nachher wirklich mal Rückmeldungen bekommt und sagt, wow, es fällt nichts ab, das ist zu Recht, hängst du dort jetzt schon.
Wieder Themenwechsel, Digitalisierung, hat die Digitalisierung oder die KI dein Schaffen, deine Werke irgendwie oder deine Arbeit als Künstler irgendwie beeinflusst, und nutzt du digitale Werkzeuge?
Nein, da muss ich wirklich sagen, da bin ich jetzt wirklich eine Generation. Also ich kann nur Dankeschön sagen an meinen Sohn und an meine Frau, dass mich die da jetzt irgendwie begleiten und mich da irgendwie zeitgemäß präsentieren. Ich bin da völlig Und ich mache mir jetzt auch keinen Stress mehr. Ich gehe jetzt lieber wirklich vier Wochen in den Dschungel und schaue, dass ich gute Bilder mache. Ich kann da nichts mehr aufholen. Es beeinflusst mich nicht. Natürlich, im Kometa haben wir ja viele junge Studenten gehabt von der Kunsthochschule. Also das ist ja alles ja hoch digitalisiert. Also diese ganzen Videofilme, was ablaufen, das machen alles jüngere Leute. Und die saßen aber alle paar Sekunden da und haben gesagt, Herr Imstreit, bitte, wie geht's weiter? Also die Regie und alle diese Gedanken kommt alles von mir. Also die tun nur sozusagen das wiedergeben, wie ich es mir vorstelle.
Wenn du auf deine bisherige Karriere zurückblickst, gibt es irgendeine Entscheidung, die du heute anders treffen würdest?
Ja, es war oft. Ich habe zum Beispiel in Chicago mit Top-Galeristen zusammengearbeitet und die wollten Verträge unterschreiben. Und natürlich geistert das immer wieder zur später Stunde nach. Kaufe ich vielleicht eine Summe Nuller mehr, wenn ich das unterschrieben hätte, weil ich weiß, welcher Weltstar die Galerie war. Also das sind halt so. Letztlich bin ich frei. Und das ist eigentlich das Allerschönste. Das bedeutet, ich zum Beispiel kann sagen, ich fahre jetzt eben im Oktober nach Afrika und muss aber nicht 50 Arbeiten liefern, vielleicht für diese Ausstellung. Also es ist auf und ab. Ich könnte natürlich umgekehrt, wie gesagt, vielleicht namentlich noch weiter woanders sein, aber vielleicht bin ich auch nicht mehr der freie Mensch, der ich jetzt Gott sei Dank bin.
Was möchtest du mit deinen Arbeiten, mit deinen Werken beim Betrachter auslösen?
Ich möchte eigentlich auslösen, dass der Betrachter wirklich sich das ein bisschen näher anschaut und feststellt, welche Zwischenbereiche es gibt, welche Faszinationen wirklich Farbe oder Emotionen von meiner Seite auslösen kann. Und dadurch sieht der Betrachter für sich selber, wow, es ist ja nicht so, wie ich es glaube, wie das Foto uns das naiv vorgaukelt, sondern es gibt wirklich viele faszinierende Zwischenbereiche. Das ist meine Aufgabe.
Mhm. Ein Thema, über das ich nicht mehr gern rede, ist die Pandemie. Hat die Pandemie irgendetwas in deiner Arbeit verändert oder hat die das irgendwie beeinflusst?
Naja, du sitzt ja jetzt gerade hier bei mir im Atelier und ich muss sagen, das war schon ein riesiges Privileg. Ich habe mit Leuten telefoniert in Berlin, in Amsterdam oder in München, die sagen, Manfred, ich kann nicht rausgehen. Ich konnte rausgehen hier. Im Gegenteil, ich habe sogar vom Land Oberösterreich hier eine Genehmigung bekommen und habe 60 Seen im Salzkammergut, ich wusste gar nicht, dass wir 68 Seen im Salzkammergut haben, und habe 60 Seen bereist und meine Frau und ich waren alleine, ich habe nie am Brennern so, wir waren sowohl Winter wie Sommer ganz alleine in diesem wunderschönen, ich kann das wirklich nur mal 10-mal betonen, schnorcheln, baden. Also so gesehen war eigentlich für mich, wenn ich das fast sagen darf, ein kleines Paradies. Es war kein Mensch da. Die Autobahnen waren teilweise leer. Und wie gesagt, ich hatte das eingesteckt, ich konnte dort reingehen in diesen See und das und habe die Fotos gemacht. Das ist sensationell. Also, aber natürlich ist es beängstigend gewesen alles, dieser völlige Rückzug.
Mhm. Welches Projekt, welche Idee möchtest du noch gerne verwirklichen und hast es bis jetzt aber nicht geschafft?
Also ich freue mich natürlich jetzt und ich hoffe sehr natürlich, dass ich schaue jetzt auch schon Richtung 7 hin, dass ich fit bleibe, gesund bleibe, dass ich zum Beispiel so jetzt mit die Reise, es ist nicht zu unterschätzen, mit einer Cessna jeden Tag mehrere Stunden in der Luft oben zu sein und etc. und immer wieder andere Locations, also das ist einmal eines, was ich jetzt im Oktober gleich mache und vielleicht sogar demnächst schnell. Aber einer meiner ganz großen Ziele wäre wirklich in Süditalien oder vielleicht Kreta vor Olivenhain zu sitzen mit tausendjährigen Olivenbäumen und dort ein wunderschönes kleines Häuschen zu haben, wo ich dann wirklich immer wieder hingehe und mir diese gigantische Zeitskulptur Olivenbäume oder nur einen Baum anschaue. Und ich bin mir sicher, ich habe es jetzt erlebt. Die Idee kam jetzt eben, wie ich mit meinem Sohn in Kreta war und sah diesen riesigen Olivenbaum und habe gesagt, wenn ich nur 5 Zentimeter nach links und rechts schaue, ist schon eine andere Geschichte. Und das wäre einer meiner größten Wünsche.
Kritik. Wie gehst du mit Kritik um?
Oh,
also mit Kunstkritik. Liest du dir Kritiken, ja, Zeitungen durch oder?
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe ja hier ständig kriege ich ja alle Zeitschriften international, damit ich ja schon auch sozusagen am Laufenden bin und sehe natürlich teilweise, sage ich vorsichtig, wie auch immer, Kopfschütteln alles. Gleichzeitig sehe ich natürlich, was über mich öfters gesagt oder geschrieben wird. Okay, es ist nicht so.
Stimmt das, was über dich geschrieben wird?
Das überlasse ich jetzt selber den Außenstehenden.
Was würdest du einem jungen Künstler raten, der zum Beginn seiner Laufbahn steht, damit diese mindestens oder ähnlich erfolgreich wird wie deiner?
Na, ich habe viele Jahre unterrichtet und war scheinbar sehr, wirklich sehr gefragt scheinbar, sehr, sehr wohlwollend, weil ich eben, ich habe in Weimar unterrichtet, im Bauhaus, habe in München unterrichtet. Ich bin, wie soll es ausdrücken, ein scheinbar jemanden, der wirklich dann zu 100% das versucht, wirklich das gut weiterzugeben. Ich kann da keine Empfehlung abgeben, weil es ist letztlich eine schwierige Entscheidung. Es ist wirklich Künstler zu werden, ist schon Fanatismus und Wahnsinn teilweise dabei. Es ist so die Gratwanderung und es ist nichts Bürgerliches, es ist nicht keine Absicherung, es ist, ich kann mich selber erinnern, ich meine, wenn ich nicht meine Frau hätte, wir hatten wirklich viele, viele schwierige Jahre hinter uns und sind auch spät älter geworden, deswegen, weil wir nicht wussten, wie das nächste Jahr wird.
Rückblickend auf die Kunstszene Oberösterreichs, wie hat sich die in den letzten Jahren verändert?
Da muss ich passen, keine Ahnung. Also ich lebe hier, aber ich habe das.
Okay, und wenn du im Gegenteil in die Zukunft blickst, wie wird sich die Kunst verändern in den nächsten Jahren?
Naja, also was ich hier jetzt sehe, das war ja kurz vorher schon von deiner Seite reingewarnt, KI und verschiedenste Technologien. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel jetzt die verschiedensten Kunstmessen anschaue, international, die verschiedensten, es ist alles möglich momentan. Es wird unwahrscheinlich in alle Richtungen experimentiert. Es wird teilweise, sage ich vorsichtig, teilweise nur mehr kurzlebig. Also es steigt wieder auf und nach einem Jahr kann man das Ganze schon wieder vergessen. Also für einen Sammler oder für das Ganze würde ich wirklich sehr ruhig das bedacht angehen und genau überlegen etc. Das sind jetzt natürlich verschiedene. Die Kunstszene ist jetzt unwahrscheinlich eben aufgrund der neuen technischen Möglichkeiten natürlich wahnsinnig vielen Türen offen, auch im Filmsektor, Theater, aber letztlich muss es jeder für sich selber genau fokussieren. Also ich kann für mich persönlich nur mich selbst entscheiden. Das ist, kann ich jetzt, Hut ab. Es gibt sicher spannende Sachen. Also diese neuen Technologien bringen sicherlich viele positive neue Seiten. Alleine zum Beispiel, wenn man sich nur anschaut, diese Unterwasserbilder, was man mit dem freien Auge gar nicht sieht, diese kleinen irgendwelchen Flocken, die man jetzt aufgrund der neuen Technologie fotografieren kann, diese Biologist, wenn man da in das App reinschaut, es ist genau das, was ich vermute. Es ist Geometrie perfekt. Es ist im Kleinsten alles wirklich so aufs Tausendsten perfekte, höchste Geometrie. Der Kosmos, das Universum, wir leben in der perfektesten Struktur.
Was lernst du gerade?
Entschuldigung,
was lernst du gerade?
Zum Beispiel eben das zu verstehen, ob ich das mit dem freien Auge auch in der Skizze einfangen kann, was mir zum Beispiel die Wissenschaft oder die ganzen neuen Kameras, Technologien alles mitbringt. Es ändert sich ja zum Beispiel ein völliges neues Bild, wie sich die Pflanzen untereinander unterhalten. Da wird ja riesig diskutiert, haben Pflanzen eine Intelligenz? Sind Pflanzen wirklich miteinander? Sie rotten sich ja nicht aus. Wir Menschen sind das Problem. Die Pflanze versucht zu überleben. Sie versucht wirklich, und das ist sehr spannend, das ist eine völlige neue Herangehensweise, wie wichtig die Pflanzen sind. Und das lerne ich jetzt. Und gerade jetzt, wo ich wieder in den Dschungel fliege, bin ich sehr neugierig, welche Arbeiten ich mache. Mit dem Hintergedanken, dass das jetzt wirklich völlig neu wissenschaftlich akzeptiert ist.
Und von wem lernst du?
Durch diese verschiedensten Bücher, die ich natürlich ständig jetzt schaue, dass ich da schon dabei bin. Dann natürlich durch verschiedenste Länder, zum Beispiel, wenn ich in Indien bin, bin ich bei einem ganz wichtigen, das ist so ähnlich wie Dalai Lama, da kommen wirklich Wissenschaftler aus Silicon Valley, also da sitze ich dabei und da horche ich zu und da lerne ich.
Und was kann man von dir lernen?
Das ist, glaube ich, eher etwas anderes, was du dir jetzt gerade selbst dir stellen sollst.
Letzte Frage. Woran glaubst du?
Ich glaube daran, dass es definitiv ich habe sehr viele Nahtoderlebnisse schon gehabt. Ich wäre schon damals sehr früh schon in Nepal gestorben, dass eigentlich alles gut ist und dass es weitergeht. Es ist ein wunderschöner, faszinierender Planet ist und wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben von den Größen dieses Universums und wir wahrscheinlich nach wie vor als Menschen einen kurzen Schnupfen haben.
Manfred Hebenstreit, danke für das Gespräch. Es war mega interessant. Du warst ein fantastischer Gesprächspartner. Danke für diese schöne Stunde.
Ich sage herzlichen Dank, Hannes, an dir.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.